dass Sterben in erster Linie etwas Körperliches war, dass man stinkt und furzt und all das, was man sonst aus Scham zurückhält, zulässt, hatte ich mir nie überlegt. Einmal reichte ich ihr das Gebiss, das noch im Zahnputzglas lag, wie ein totes Tier in Formaldehyd. Ich glaube, intimer wurde ich beruflich nie, obwohl die Rollen längst verschwommen waren. Was konnte ich Frau Pfister schon geben und was gab sie mir?
Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Wie haben Sie das gemacht?», einem Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Mein Name ist Dennis Frasch und heute zu Gast bei mir ist der Sascha Batiani, Reporter beim NZZ am Sonntagmagazin. Sascha, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben heute eine helvetische Ausgabe des Podcasts, aber wir wechseln jetzt trotzdem wieder auf Hochdeutsch, damit uns auch irgendjemand versteht, wenn das okay ist für dich, Sascha.
Total okay, ja.
Klar. Okay. Sascha, wir haben eben bei uns am Mittagstisch besprochen, dass viele Reporter und Reporterinnen mit zunehmendem Alter ihre Neugier ein wenig verlieren und dann in die Redaktionsleitung wechseln oder etwas anderes machen. Aber du scheinst immer noch die Energie eines jungen Rehes zu haben. Du postest da jeden Monat krasse Reportagen. Wie machst du das?
Junges Reh, weiß ich nicht, ob das auf mich zutrifft. Ja, tatsächlich. Also interessiert mich eigentlich am Journalismus nicht irgendwelche leitenden Funktionen, sondern mich interessieren immer noch die guten Geschichten. Das ist eigentlich immer noch der Motor, der eben nicht das junge Reh, sondern einen alternden Mann antreibt. Aber nein, das ist immer noch so. Also klar, ich habe natürlich Phasen, aber das hat wahrscheinlich jeder. Da interessiert mich dann fast gar nichts mehr und ich merke dann, ich brauche dann auch ein bisschen Abstand und Pause. Aber dann lese ich irgendwas oder sehe was oder höre was und dann zieht es mich immer wieder rein.
Das merkte man auch bei der Geschichte, die wir heute besprechen wollen. Und zwar geht es um die Reportage mit dem Titel »Frau Pfister wollte sterben«, erschien letzten Sommer auch im NZZ-Magazin. Als ich diese Geschichte zum ersten Mal las, war ich irgendwie sehr tief berührt. Es fühlt sich fast so an, als wäre meine Großmutter gestorben. Und ich habe den Text auch nochmal zur Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen. Und ich hatte wieder eigentlich durchgehend Gänsehaut. Aber bevor wir da reingehen, vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, worum es genau geht in dieser Geschichte.
Kurz gesagt geht es um eine Frau, Frau Pfister. Und sie hatte sich vorgenommen zu sterben und zwar mit der Methode, die man Sterbefasten nennt. Also sie hat sich in den Kopf gesetzt, nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken und so zu sterben. Und als ich sie zum ersten Mal getroffen habe, wusste ich davon noch gar nichts, aber wir hatten ein gutes Gespräch, wir haben uns gut verstanden und dann hat sie mich gefragt, ob ich sie nicht begleiten wolle.
Was hast du denn erwartet? Du wolltest ja eigentlich nur über ihr Buch sprechen, das sie geschrieben hat.
Vielleicht muss ich ganz kurz ausholen. Nämlich gibt es in der Schweiz ja diese Sterbehilfe, Exit und Dignitas. Und es gibt unter Journalisten oder eben unter Reportern, finde ich, gibt es schon fast ein Genre des Sterbehilfe, der Sterbehilfe-Reportage. Also ich weiß nicht, wie viele, die ersten, weiß ich nicht, 10 habe ich noch gelesen und ich lese das alles nicht mehr, weil es ist immer dasselbe. Vielleicht bin ich da ein bisschen gemein, aber ich habe so viele Sterbehilfe-Texte gelesen, dass ich das eigentlich nicht mehr lese. Und ich wusste oder ich habe mir gedacht, wenn sie auch so aus dem Leben scheiden möchte, dann werde ich nicht darüber schreiben, sondern ich wollte die einfach treffen und mir ein bisschen anhören, wer das ist. Eigentlich einfach eine Begegnung, ohne eigentlich zu wissen, was da auf mich zukommt und vielleicht auch, dass gar nichts geschieht oder gar nichts daraus resultieren wird. Ich finde das eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man so offen hingeht und auch scheitern kann oder eben sich eingestehen kann, das wird jetzt, glaube ich, nichts. So bin ich dahin, sehr, sehr, sehr offen. Ich wusste, sie hatte in so einem Eigenverlag, hat sie zwei Bücher interessanterweise geschrieben, eines über ihr Leben und eines über ihren Tod. Ich hatte dieses zweite Buch aber nicht gelesen, nur das erste. Ich wusste, dass sie sterben will, aber ich wusste nicht wie. Und als sie mir das dann erzählte, das fand ich dann rein journalistisch schon sehr, sehr interessant. Ich hatte davon auch noch nicht gehört, von dieser Methode. Und als sie mich dann gefragt hat, ob ich sie begleiten möchte, das war dann, ja.
War das nicht eine komische Situation für dich? Weil du kanntest sie ja gar nicht und sie hat ja auch Familie und Freunde und ihren Freund, den Lebenspartner, den Peter. Und trotzdem hat sie dir dieses Vertrauen gleich beim ersten Treffen geschenkt. Was glaubst du, wieso hat sie das gemacht?
Also ich habe sie natürlich 100-mal gefragt, wieso ich? Und sie sagte mir, einerseits sagte sie mir, manchmal ist es einfacher, wenn von jemandem begleitet wird, den man gar nicht kennt. Man hat da so eine gewisse Offenheit, man hat keine gemeinsame Vergangenheit, man muss auf gar nichts Rücksicht nehmen. Wir kennen uns ja nicht und können sofort diesen Weg begehen. Sie hatte selbst Erfahrung als Sterbebegleiterin. Sie hatte das 2, 3, 4 Mal gemacht und da auch diese Erfahrung, wie das ist, wenn man mit Fremden diesen Weg geht. Also für sie war das eigentlich gar nicht so außergewöhnlich. Für mich war es außergewöhnlich, weil ich noch nie in meinem Leben mir eine Sekunde irgendwas über den Tod Gedanken gemacht habe, seltsamerweise. Und natürlich noch nie jemanden in den Tod begleitet habe. Deshalb war das für mich außergewöhnlich. Das zweite Ding, das erwähne ich dann am Ende. Der zweite Grund, glaube ich, im Nachhinein und auch nachdem ich dann mit Freundinnen von ihr gesprochen habe, ich glaube, sie fand das auch interessant, dass ein Journalist sie begleitet, also dass daraus etwas entsteht. Das wusste sie ja, das wusste sie, das haben wir dann auch besprochen, sehr, sehr lange, was das alles bedeutet und so. Ich musste das dann auch schriftlich von ihr haben, aus juristischen Gründen und so. Also sie wusste genau, was da passiert und sie wollte das auch.
Und du bist den Weg ja dann auch mit ihr gegangen und da sagst du ja selbst, wurde es zur Hölle für sie und zum Teil auch für dich, aber dazu kommen wir später. Eigentlich zuerst vielleicht kurz zu Frau Pfister. Du beschreibst sie, oder sie war ja lebenslang, ihr Leben lang Chefsekretärin und du beschreibst sie schön als, oder sie hat sich selbst so beschrieben, als Vorzimmerdrachen mit Hang zur Perfektion. Und dann kam da diese eine Textstelle, wo du beschrieben hast, wie sie ihre letzten Mahlzeiten geplant hat und aufgeschrieben hat, bevor sie dann ins Altersheim gezogen ist und nichts mehr gegessen hat. Ja, die hat da reingeschrieben, sie will Spiegelei mit Bratkartoffeln oder Spaghetti mit Morcheln. Und dann zuletzt quasi als Henkersmahlzeit aß sie Knäckebrot mit einer dicken Schicht Butter. Ich habe es auch wieder gelesen und ich war tief beeindruckt von diesem Organisationstalent und auch der Stärke, die es braucht, um sich so konkret mit seinem Tod auseinanderzusetzen. Ich weiß ja selbst zum Beispiel nicht mal, was ich heute Abend essen will. Das war so schon sehr beeindruckend. Was wäre denn dein letztes Abendmahl, Sascha, wenn du das heute entscheiden müsstest? Was würdest du da nehmen?
Das habe ich mich zum Beispiel auch noch nie überlegt. Ich würde mich betrinken, das ist mal ganz sicher. Ich habe keine Ahnung, ob ich da meine Lieblingsspeise nehmen würde, aber das weiß ich nicht. Aber ich würde ganz sicher eine ganz gute Flasche Rotwein öffnen, das weiß ich. Aber ja, was du sagst mit der Organisation, das ist unfassbar in allen Belangen. Also für mich als Journalist war es natürlich ein Glückstreffer, weil sie hat alles aufgeschrieben. Ich hatte Zugang irgendwann mal, sie gab mir alles, also ihr ganzes Leben hat sie aufgeschrieben, sie hat Tagebücher geführt, sie hat, ihr Leben war, das sagte sie auch, eine einzige To-Do-Liste. Also sie hat irgendwie ihr ganzes Arbeitsleben To-Do-Listen geschrieben und To-Do-Listen abgehakt und so hat sie auch ihren Tod geplant, bis zu wem gibt sie das alte Backblech und wem gibt sie die Weihnachtskeksformen, Zimtstern-Dinger. Wer kriegt die und wann? Und ihrem Lebenspartner, diesem Peter, hat sie, stell dir vor, vorgekocht. Also für die erste Zeit, wenn sie tot ist und wenn er sich noch nicht dran gewöhnt hat, dass niemand mehr kocht, hat sie ihm Portionen von typisch so alte Leute essen, also ich weiß nicht, irgendwas, Suppe eingefroren und so weiter. ist unglaublich. Und alle diese Listen, alle diese Namen, alle diese Weihnachtskekse, all das hat sie mir alles übergeben. Außerdem hatte ich ja diese zwei Bücher, also ein Buch über ihr Leben, ihre ganze Biografie und ein Buch über ihren Tod. Also da steht von welche Medikamente sie wann nimmt bis zu welche Schmerzen sie wann hat. Also ich war sehr, sehr gut dokumentiert, wenn es um einen Menschen geht. Das ist ja, finde ich sowieso in unserem Buch wahnsinnig interessant, wie viel Dokumente wir so haben über Unternehmen und Regierungen und so. Aber wenn es um Menschen geht, wie schwammig das dann auf einmal wird. Wer gar nicht mehr so genau weiß, was er eigentlich vor 7 Jahren gemacht hat und wieso und was war denn dann und wieso sind wir damals umgezogen und so. Das wissen dann viele Menschen gar nicht. Und diese Frau Pfister aber, die hat alles notiert. Und das war schon außergewöhnlich.
Führst du seitdem Tagebuch?
Nein, ich habe früher, also als Teenie und so, habe ich natürlich, wie viele, so wahnsinnig kitschig traurige Tagebucheinträge geschrieben, aber nee, seitdem nicht.
Und trotzdem, am Schluss hat es ja dann trotz ihrer Organisiertheit nichts gebracht. Du schreibst ja dann selbst, dass im Leben tatsächlich vieles planbar ist, nur das Sterben nicht. Und du bist ja dann auch da reingerutscht in ihr Sterben und in das Chaos. Und ich würde dich vielleicht hier mal bitten, eine Textstelle vorzulesen. Wir haben das vorher kurz besprochen, wo es darum geht, wie du da reingezogen wurdest, wenn du das mal vorlesen könntest.
Sehr gerne. Sie krümmte sich vor Schmerzen, schrie und ächzte und sehnte sich so sehr nach Wasser und Eiswürfeln, dass ich sie zwingen wollte, aufzuhören und endlich zu trinken. Doch sie schüttelte zornig den Kopf und fluchte mich an. Manchmal stellte ich mir vor, wie ich das Kissen nehme und es über ihr Gesicht hielte, wie sie sich winden und sich dann ergeben würde, damit es schneller ginge, damit du, Frau Pfister, weniger leiden müsstest. Ich begann, ihre Hände zu massieren, ihre Haare zu bürsten, half ihr in den Morgenrock und auf die Toilette. Dass Sterben in erster Linie etwas Körperliches war, dass man stinkt und furzt und all das, was man sonst aus Scham zurückhält, zulässt, hatte ich mir nie überlegt. Einmal reichte ich ihr das Gebiss, das noch im Zahnputzglas lag, wie ein totes Tier in Formaldehyd. Ich glaube, intimer wurde ich beruflich nie, obwohl die Rollen längst verschwommen waren. Was konnte ich Frau Pfister schon geben und was gab sie mir?
Eine gute Frage. Du schreibst dann auch selbst, du warst plötzlich nicht mehr Journalist, nicht mehr nur Beobachter, sondern der Begleiter eines Menschen, der sterben wollte. Und das ist ja dann schon ungewöhnlich in der Rolle als Journalist. Wie konntest du diese beiden Rollen miteinander vereinbaren, dass du einerseits eigentlich über sie schreiben wolltest, über ihren Tod, und andererseits ihr letzter oder einziger Komplize bei ihrem Tod wurdest?
Ja, gute Frage. Also, wenn ich mich richtig erinnere, also das war natürlich alles, hatte ich mir gar nie so richtig überlegt, wie man sich oft Dinge nicht so überlegt und dann so reinrutscht. Und tatsächlich habe ich irgendwann mal dieses Journalistengewand oder ich bin jetzt Reporter, das habe ich, da war gar kein Platz mehr dafür. Das habe ich abgelegt oder abgestreift, sobald ich da in diesem Zimmer war, weil Sterben ja, wie ich da vorgelesen habe, tatsächlich dann einfach, da gibt es keine Distanzen mehr. Also ja, irgendwann schrie sie nur noch und wollte dies und das und erzählte mir von vielen, was da gar nicht drinsteht. Und ich habe dann gemerkt, ich bin jetzt einfach Mensch und bin jetzt einfach da. Und die Distanz danach, also ich habe mir dann immer gesagt, wenn es dann nicht mehr ist, wenn sie nicht mehr ist und wenn ich dann beginne, dann ziehe ich mir dieses Gewand wieder an. Dann muss ich wieder ein bisschen zurück. Und das habe ich dann versucht. Apropos, weil wir hier einen Podcast machen, ich habe auch damit gespielt, einen Podcast zu machen, weil ich fand, man muss unbedingt ihre Stimme hören. Und ich habe alle diese Gespräche aufgenommen. Das sind wahnsinnig viele Stunden.
In der Online-Version sind dann auch WhatsApp-Protokolle, WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten drin, genau.
Ja, genau. Und da hört man dann auch, also da konnte ich dann, durch dass ich das dann alles abgetippt habe, kriegt man dann so eine, also erstens ist dann alles wieder da, aber gleichzeitig, wenn man es dann auf Papier schreibt, ist es dann ja, nimmt man dann wieder so eine Distanz ein.
Hast du dir überlegt, je nachdem sie gestorben ist, ob du überhaupt etwas dazu machen willst? Oder war es für dich immer klar,
Nein, das war schon klar. Das war schon klar. Ja. Nein, ich wollte das. Also sie wollte es. Ich habe das natürlich 100-mal gefragt. Wollen wir das nicht abbrechen und so? Bringt es das? Und soll ich nicht jemanden rufen, den sie mögen und den sie und so? Und sie wollte das aber. Sie wollte auch, dass ich schreibe, wie schlimm das alles ist. Und ich wollte das auch, diese Herausforderung annehmen, ob mir das gelingt, ob ich da diese Beziehung, die wir dann hatten, auf Zeit natürlich, ob mir das gelingt, dass ich das irgendwie aufschreibe, diese Emotionen, die da durchgehen, und diese Rollentausch und diese Begegnung mit diesem Menschen, ob mir das gelingt, das wollte ich schon versuchen. Deshalb war das keine Frage.
Es geht in deinem Text dann auch nicht nur um sie und wie stark sie ist und dass sie das durchmacht, sondern auch um dich. Also du spiegelst das ja dann immer mit dir selbst und dass du dich fragst, ob du zu schwach bist, um das alles durchzustehen, weil du mal deinem Tod deiner Großmutter in Budapest weggerannt bist oder nicht dabei sein wolltest, wenn ich mich noch recht erinnere. Das war auch ein bisschen eine Herausforderung oder eine Challenge für dich, das zu machen. Und du hast dich dann auch in eine Selbstkasteiung begeben dort, hatte ich das Gefühl.
Ja, also interessanterweise hat sie mich das ja, es war tatsächlich sie, die mich diese Frage mir stellte. Das fand ich eine sehr, sehr interessante Frage. Das war ganz am Anfang, hat sie mich gefragt, sind sie denn stark genug für das? Und ich hatte keine Ahnung, wovon sie spricht. Und das hat sie immer wieder gefragt. Also immer wieder, so 3-4 Mal, sind sie sicher, sind sie stark genug? Und ich wusste, so, ich würde mal sagen, 3/4 dieses Weges wusste ich immer noch nicht genau, was das genau bedeutet. Dann am Ende habe ich es dann langsam verstanden, was es bedeutet, hier zu sein für jemanden, nicht wegzurennen, nicht so, wie wir sonst vom Tod, auch vom Tod von eben nahen Menschen, wie wir das ein bisschen weg von uns weisen, wie wir versuchen, mit allem Möglichen das noch zu verlängern und wie wir reden über diese Menschen, sollte man nicht das noch machen und hätte man und so. Dabei muss man einfach da sein. Die sterben und man muss da sein und man muss ihnen die Hand halten und wenn sie das nicht wollen, dann soll man gehen und man muss noch was sagen, was man immer sagen wollte. Man muss diese Konfrontation aufnehmen wollen. Braucht es auch Mut, klar, und es ist unangenehm und es braucht Zeit. Und das hatte ich mir vorher, wie gesagt, alles nicht überlegt und dann irgendwann mal langsam verstanden, dass sie das meint wahrscheinlich, dass man eben da ist, auch wenn es anfängt, schwierig zu werden. Und deshalb auch die Frage, was gab sie mir? Also das geht dann schon in diese Richtung. Das gab sie mir, also es klingt jetzt total nach Paulo Coelho, aber dieses, wer den Tod nicht sieht, versteht auch nicht, was Leben ist. Das ist ja, das klingt ja ganz banal und auch ein bisschen doof, aber es stimmt natürlich auch. Also es stimmt natürlich. Und das hat sie mir schon gezeigt.
Du schreibst ja am Schluss auch, du hast mir gezeigt, was Leben ist, Frau Pfister. Was ist denn Leben, Sascha?
Hinzuschauen, nicht wegducken, wenn es unangenehm wird, sondern da sein und hinschauen und aufschreiben und diese Herausforderungen annehmen und intensiv die Emotionen spüren und sich öffnen für diese Dinge. Das bedeutet, glaube ich, die Konfrontation mit dem Tod eines anderen. Und das hat sie mir gezeigt und das, finde ich, macht das Leben aus. Und deshalb, wenn du mich das fragst, will ich das ungefähr sagen. Aber ich glaube, für uns Reporter ist es, also nicht nur als Mensch, sondern auch als Reporter, finde ich das eine gute Regel.
Verfolgt dich das noch heute, die Geschichte mit Frau Pfister? Oder konntest du damit abschließen?
Also klar, man muss jetzt auch nicht quasi, ich möchte da jetzt auf keinen Fall das so dramatisieren, dass ich jetzt da wegen Frau Pfister, was weiß ich, ein anderer Mensch bin und so, überhaupt nicht. Aber sicher eine dieser Geschichten, die mir bleiben wird, die mir ein bisschen was auch von der ich gelernt habe als Mensch und ich immer wieder an sie zurückdenke. Also neulich war ich an ihrem Grab. Ich hatte in Winterthur zu tun. Für alle, die das nicht wissen, das ist so eine halbe Stunde von Zürich entfernt. Und ich bin da vorbei. Und so denke ich immer wieder so an sie. Sie hat meinen Kindern, hat sie so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt auf Hochdeutsch, so, wie heißt das, so Handgelenk, Puls, so Pulswärmer? Nee, weißt du, die man so im Winter, ja, da kann man so mit dem Daumen so rein, weißt du, nicht nur Pulswärmer, sondern es sind so auch so ein bisschen so halb Handschuh, halb irgendwas, hat sie meinen Kindern gestickt, sagt man das? Ja. Gestrickt! Gestrickt. Ich habe keine Ahnung wieder mal über... Klar, gestrickt. Und die liegen immer wieder mal so irgendwo rum. Und kleine Dinge, die mich an sie erinnern.
Warst du denn schon mal so tief drin in einer Geschichte oder so persönlich involviert mit einer anderen Geschichte?
Ja, ich habe mal über Familiensachen geschrieben. Auch ein Buch über meine Familie. So ein bisschen Familiengeheimnisse, Familiengeschichte, Familienvergangenheit. Und da habe ich mich auch entschieden, über mich zu schreiben und da ein bisschen tiefer zu gehen, weil ich fand, dass mich das, ja, dass das auch ein bisschen mit mir zu tun hat. Deshalb habe ich da auch über mich geschrieben, ja. Hier war das auch so. Fand ich auch, dass wenn man jemanden in den Tod begleitet, dann ist das ja eine Begegnung und eine Beziehung und da spiele ich auch eine Rolle. Und deshalb fand ich, dass es hier angebracht ist, wenn ich mich da auch reinnehme, wenn ich auch über mich schreibe.
Ja, vielen Dank, Sascha. Ich glaube, wir müssen hier auch schon einen Schlussstrich ziehen. Ist auf jeden Fall eine super Geschichte, die du da geschrieben hast. Ich habe sie sehr gerne gelesen und ich habe sehr gerne mit dir darüber geredet. Schön warst du da heute. Und hoffentlich bis bald mal wieder in Zürich.
Danke für die Einladung.